Die Kürzungen treffen halt Berlin mitten ins Herz, mitten in den Bereich, der Berlin ausmacht, der den ganzen gesellschaftlichen Zusammenhalt. Wir erleben gerade einen enormen Rechtsruck in der Politik, in der Gesellschaft. Wir haben eine rechtskonservative Politik und genauso führt sie halt auch ihre Entscheidungen aus.
Und einsteigen bitte. Hier ist das Beziehungskarussell mit mir, Ricardia Bramley, und meinen illustren und charmanten Gästen. Schön, dass du da bist.
Hallo und herzlich willkommen auf dem Beziehungskarussell. Mein Name ist Ricardia Bramley und das hier ist schon die 10. Folge von Beziehungskarussell. Was heißt, ich habe schon 100 Folgen von Podcast produziert. Warum? Weil ich noch einen englischen Podcast habe, nämlich Bitch Breathe. Könnt ihr mal vorbeischauen. Dreht sich alles um Frauen in ihren 40ern, vom Business bis Beziehungen bis Feminismus, ist da alles dabei. So, heute reden wir aber über eine weitere Beziehungskünstlerin, wenn man so möchte. Wir sprechen nämlich heute darüber, wie retten wir Berlin vor den Reichen oder wie retten wir Berlin? Ich habe es mal ein bisschen polarisierend formuliert. Und dazu habe ich mir jemanden eingeladen, die ganz aktiv in der Rettung von Berlin beteiligt ist. Das ist nämlich die ganz frisch gebackene Vorständin der Berliner Clubkommission. Sie ist auch Tänzerin, Schauspielerin, Performerin und sie hat ihre eigene Firma gegründet, nämlich eine Clubtour oder eine Subkultur-Tourguide für Berlin Inside Stories. Hier in Berlin offensichtlich. So, mein Gott, jetzt begrüße ich Sie erstmal. Emiko, hi, du hast so viele tolle Aufgaben, dass ich jetzt total ins Schleudern komme. Schön, dass du da bist.
Dankeschön. Ja, genau, also ich bin Pressesprecherin der Clubkommission, jetzt ganz frisch gewählt seit November diesen Jahres. Und genau mit Berlin Side Stories arbeite ich quasi im Bereich Führungen, aber auch, sag ich mal, unterschiedliche Eventformate und Beratung zum Thema Stadtgesellschaft, urbane Communities, Subkultur, Clubkultur gehört da natürlich viel mit dazu, aber auch andere Themen wie Nachhaltigkeit im Stadtkontext, also viel so städtische Themen, auch städtischer Protest, städtische Bewegungen, genau alles, was Berlin so bewegt.
Also ihr merkt schon, warum ich sie eingeladen habe. Warum? Weil ich denke, dass man auch zu seiner Stadt eine Beziehung hat oder haben sollte und sich ein Stück weit vielleicht auch mitverantwortlich fühlen sollte für den Raum, in dem man lebt. Aber erstmal zu dir, Emiko. Was liebst du so am Berliner Nachtleben und warum ist es dir, das merkt man schon auf eine Art, so wichtig?
Also erstmal, ich bin Berlinerin, ne, in Berlin geboren und aufgewachsen. Gibt's ja jetzt auch nicht mehr so häufig, dass die noch hier sind. Und ich bin übrigens auch geboren am 9.11.89, also am Tag des Mauerfalls in Berlin. Und damit quasi jetzt als 35 Jahre Mauerfall-Zelebration war, haben wir quasi auch meinen 35. Geburtstag gefeiert. Also auch das ist sowas, was mich irgendwie sehr mit Berlin natürlich verbindet. Und ich habe auch mein ganzes Thema in meiner Arbeit auch diesem bestimmten Datum irgendwie gewidmet, im Sinne von Berlin seit dem Mauerfall. Was ist passiert? Wie hat sich die Stadt verändert? Weil ich glaube, das ist so ein ganz, ganz einschneidendes Event natürlich gewesen, was Berlin bis heute sehr geprägt hat. Natürlich die Teilung und wie, was es danach für Freiräume gab und woraus halt die Subkultur und die Clubszene auch entstanden ist. Ich bin halt in den 90ern in Berlin aufgewachsen und habe das auch alles so miterlebt und ja, das ist halt einfach Teil, klar, meiner DNA. Man ist damit aufgewachsen. Das war immer da. Das war immer Teil meines Lebens. Und das hat mich natürlich auch sehr geprägt. Auch viel die Leute, die ich kennengelernt habe, mit denen ich jetzt auch weiterhin arbeite. Unsere Szene, unsere Community, also unser Zuhause. Und dass sich das halt sehr verändert, seitdem Berlin halt dann diesen Boom quasi erfahren hat, sehr stark gentrifiziert wurde, sehr stark bebaut wird, bis heute immer weiter kommerzialisiert wird. Das heißt, dass auch viele Räume und Orte verloren gegangen sind. Dieser Schmerz, also dieser Verlust der eigenen Subkultur und der kulturellen Orte und Standorte, das ist was, was mich schon immer sehr beschäftigt hat und auch mit, sag ich mal, meinem Leben und auch mit meinem Studium. Also ich habe im Bereich Kulturwissenschaften, Stadtforschung, Soziologie studiert und habe mich halt da auch immer sehr viel mit dem Thema beschäftigt, mit Gentrifizierung, mit Verdrängung von Kulturflächen und der ganzen politischen Ebene, sag ich mal. Mhm. Genau, und das Leben, das Nachtleben an sich, sag ich mal, natürlich hat mir einen Zugang gegeben zu einer Welt, die ganz anders war, ganz anders frei war, wo man auch andere Menschen trifft, die man sonst nicht treffen würde. Und ich würde sagen, das hat uns alle auf jeden Fall sehr geprägt und weiterhin, deswegen auch mein Engagement dann in der Clubkommission, war dem gewidmet, sich ja für Berlin einzusetzen, dass halt dieses Stück Kreativität irgendwie erhalten bleibt.
Ja, Ja, du hast es schon ein bisschen angerissen. Du bist ja Tänzerin und Schauspielerin in Berlin. Inwieweit hat dein Verständnis für die soziale und kulturelle Bedeutung von Clubs und Tanzräumen, inwieweit hat das es auch geprägt? Wie entstehen auch in solchen Umfeldern, die ja Nachtleben sind, wo man vielleicht auch gerne berauscht ist von irgendwas oder irgendjemandem oder mehreren Leuten, wie kann man trotzdem in so einer, wie sich's anfühlt, eher unverbindlichen Welt trotzdem nachhaltige und kreative Beziehungen herstellen?
Ich glaube, es kommt immer sehr darauf an, in welcher Szene oder mit welchen Communities man unterwegs ist. Aber ich muss sagen, in meinem Leben jedenfalls, fast alle Leute, die jetzt auch sehr, sehr enge Freunde sind, sehr, sehr enge Partnerschaften, sowohl beruflich als auch privat, habe ich mal beim Feiern kennengelernt. Und sehr viele, so ist ja auch witzig, es gibt ja auch oft diese Founder-Stories, auch von teilweise, ob das jetzt ein junges Unternehmen ist, ein kreatives Unternehmen, ob das ein Projekt war oder eine Initiative oder so, dass viele sich tatsächlich auch im Nachtleben oft kennengelernt haben. Und das sind halt die Räume, wo sich Kreative auch treffen. Und ich denke, das wird oft unterschätzt, weil viele, gerade jetzt auch aus der Politik oder so, denken oft, das sind halt einfach nur so Feierorte, wo, ja, da wollen sich die Leute nur abschießen und die Nacht sich um die Ohren schlagen. Aber es sind tatsächlich auch kreative Räume und sind auch soziale Räume. Das darf man immer nicht vergessen. Da treffen sich halt wirklich Menschen, treten in Austausch, da passiert halt auch viel Kunst. Und für mich auch als Tänzerin, ich arbeite schon mein Leben lang immer im Nachtleben. Das ist ein ganz besonderer Arbeitsraum, sag ich mal, weil es halt natürlich auch die Leidenschaft und die Arbeitswelt miteinander verknüpft. Das ist bei allen Kreativen natürlich so. Das heißt, wenn dein Arbeitsraum wegfällt, fällt halt auch dein sozialer Raum und auch dein ganzer Identitätsraum irgendwie weg. Das haben wir ja sehr stark erlebt, auch in der Corona-Pandemie, als dann gerade, als ja alles zu war, Clubs, Theater, generell Kulturflächen, alles, wo Menschen zusammenkommen und Kultur gemeinsam erleben. Und was das halt so bedeutet hat für eine ganze Generation von, ja, Kulturschaffenden, die auf einmal diese Räume nicht mehr hatten und dass es halt einfach mehr ist als nur Arbeitsräume.
Ja, du sprichst ja schon drüber, die Gentrifizierung und ihre Auswirkungen auf die Clubszene. Wie siehst du die aktuelle Entwicklung dessen in Berlin und was bedeutet das auch für, jetzt nehme ich einen ganz großen Begriff, der aber in Berlin für mich ganz individuell auch geprägt ist, was bedeutet das für Freiheit? Ich weiß noch, ich war mehrere Jahre viel in Clubs unterwegs in Berlin und ich erinnere mich, ich war aus New York wieder hierher gezogen nach Deutschland, ich erinnere mich, das, was das so ausgemacht hat, war, ja, dieses Freiheitsgefühl, dieses Gefühl, dass es wirklich inclusive ist, dass ich hier total merkwürdig sein könnte oder auch nicht und ich habe trotzdem Platz. Also welche konkreten Herausforderungen entstehen durch diese Gentrifizierungswelle?
Es fallen halt einfach Räume weg, ja, wo Leute sie selbst sein können, wo Leute sich frei und neu erfinden können, auch experimentieren können. Ich glaube, das ist immer ganz, ganz wichtig. Also wirklich eine Experimentierungsfläche zu haben, wo auch nicht so ein großer, enormer gesellschaftlicher Druck, kein sozialer Druck und auch kein wirtschaftlicher Druck besteht. Also so war das halt früher vor allem immer. Das hat sich halt sehr geändert, würde ich sagen, durch Gentrifizierung und durch, also Gentrifizierung hat ja was damit zu tun, dass die Mieten gestiegen sind, dass eigentlich mal Kieze aufgewertet wurden symbolisch und dann ist es ja eigentlich ein Problem der Immobilienwirtschaft. Das heißt, die Immobilienwirtschaft funktioniert nun mal so, dort wo in Bezirken, die populärer sind, wo mehr Leute hinziehen, steigen die Mieten. Dann werden natürlich auch illegal hohe Mieten genommen. Das heißt, das ist auch ein riesengroßes Feld von Korruption in der Immobilienwirtschaft leider. Und dadurch werden halt sowohl Menschen verdrängt, aber natürlich werden auch Gewerbeflächen verdrängt. Viele Clubs, viele Bars mussten schließen aus den Innenstädten, gerade in Mitte und Prenzlauer Berg, in Kreuzberg. Vieles ist an den Rand gewandert. Die Clubs, die es jetzt noch gibt, so das sind so oft die, die auf, sag ich mal, glücklicherweise irgendwie auf Flächen standen, die jetzt lange Zeit entweder nicht im Interesse waren oder auch gar nicht verkauft oder bebaut werden konnten. Das heißt, das war ja immer nur so eine Zwischenlösung von Subkultur konnte sich dort ansiedeln, wo bisher niemand anderes ein Interesse dran hatte. Das hat sich jetzt halt sehr geändert oder also schon länger natürlich, seitdem Berlin sehr krass ausverkauft wurde, auch von der Politik. Seitdem Bodenpreise und Mietpreise extrem explodiert sind, überall Bürogebäude gebaut werden und dadurch halt wirklich aktiv Kunst und Kultur verdrängt wird. Und ja, wir sehen ja, was es mit der Stadt macht. So vorher war Berlin wirklich eine Riesenspielwiese von über alles, was passiert, also auch in der Zeit, als ich angefangen habe zu studieren, wo wir alle in günstigen WG-Zimmern gelebt haben und alles war erschwinglich, alles man konnte an allem teilhaben. Überall waren Veranstaltungen in der Stadt, überall gab es ganz viele, ob es illegale Open Airs waren, ob es irgendwelche Brachflächen waren, die bespielt wurden, die kurzzeitig umfunktioniert wurden. Also dieses massive, dieser Pol an Kreativen, die einfach die ganze Stadt mit irgendwie umgenutzt haben und verwendet haben. Das war ja super spannend und das merkt man schon jetzt, dass es einfach diese freien Flächen nicht mehr gibt, dass selbst die etablierten Clubs, die ja wirklich teilweise also super bekannt sind und auch eigentlich gut laufen, mittlerweile extrem in schwierigen Lagen sind und teilweise ihre Mieten nicht mehr zahlen können oder auch durch gestiegene Personalbetriebskosten und so nicht mehr bestehen können. Das ist halt schon heftig. So ist aber auch, sage ich mal, eine generelle wirtschaftliche Lage momentan, die sich ja durch alle möglichen Branchen zieht.
Gerade in solchen Lagen, in so einem Klima, finanziellen Klima, da finden ja Kürzungen sehr schnell statt. Und es ist eigentlich auch nie wirklich eine Überraschung, wo die Kürzungen stattfinden. Und für mich war das schockierend. In unserem Vorgespräch hast du erzählt, dass diese kostenfreien Museumssonntage, die, glaube ich, immer der letzte Sonntag im Monat waren, dass die auch jetzt in den Budgetkürzungen vorkommen. Wir hatten gerade den letzten Sonntag dazu. Was würdest du jemandem sagen, PolitikerInnen, die Kulturgeschichten eher als nice to have sehen, aber jetzt müssen wir alle den Gürtel ein bisschen enger schnallen und deswegen fallen die weg. Warum ist Kunst und Kreativität und diese freien sozialen Räume kein nur nice to have?
Ich finde erstmal diese Herangehensweise also absolut unverständlich. Kultur als erstmal wird Kultur oft so ein bisschen als, das ist nur Entertainment oder das ist so ein, ja, nice to have, das kann man mal machen oder das sollten halt die machen, die es sich leisten können. Dass das tatsächlich Kunst, Kultur hat ganz viel mit Sozialpolitik zu tun, finde ich jedenfalls. So, das ist Inklusion, das ist ein Thema von auch Zugänglichkeit, dass sich wirklich auch andere Leute das leisten können. Und ich finde das eine extrem arrogante Herangehensweise, da so zu argumentieren wie, naja, jetzt müssen wir den Gürtel mal enger schnallen und dann müsst ihr euch halt was anderes überlegen oder einfach mal die Ticketpreise erhöhen und besser wirtschaften, weil das ist halt der freie Markt. Und da müssen ja alle, also es ist, wird halt sehr neoliberal so da argumentiert von der aktuellen Politik. Und Berlin ist ja Kultur. Das ist die Kulturhauptstadt. Berlin hat ja auch jetzt nicht groß eine andere Industrie gehabt. Also mittlerweile gibt es auch andere Branchen, die hier enorm gewachsen sind. Aber man muss ja auch immer sagen, wird auch ganz oft vergessen, was alle Industrien, die sich jetzt danach im Nachhinein in Berlin angesiedelt haben, dazu gehört die Tech-Branche, dazu gehört auch meinetwegen jetzt sowas wie, selbst sowas wie Tesla, dass das in Brandenburg sein kann, wo viele Experts ja auch arbeiten. Das hat ja auch alles was damit zu tun, dass Berlin ein interessanter Standort ist für junge Leute, hierher zu kommen und hier zu leben. Deswegen hat man ja überhaupt die Arbeitskräfte hier. Das heißt, und nicht zuletzt die Immobilienwirtschaft hat ja enorm profitiert von der Kunst- und Kulturszene in Berlin. Das heißt, da so, ich sag mal, auch undankbar zu sein und jetzt zu sagen, naja, ihr müsst jetzt halt irgendwie anders besser klarkommen und diesen ganzen sozialen Aspekt von Kunst und Kultur irgendwie wegzunegieren, finde ich halt völlig daneben. Und ja, die Kürzungen treffen halt Berlin mitten ins Herz, mitten in den Bereich, der Berlin ausmacht, der den ganzen gesellschaftlichen Zusammenhalt, wir erleben gerade einen enormen Rechtsruck in der Politik, in der Gesellschaft. Wir haben eine rechtskonservative Politik und genauso führt sie halt auch ihre Entscheidungen aus. Das merkt man halt auch. Und in solchen Zeiten, solche wichtigen Räume, und ich meine damit jetzt auch nicht nur, also ich will das auch nicht so gegeneinander ausspielen, Kunst, Kultur oder Soziales oder Bildung auch, also was in der Bildung auch gekürzt wird, das ist all das, was wir brauchen würden, um in Berlin nachhaltig weitermachen zu können. Und das wäre tatsächlich eine Förderung, eine Investition in die Zukunft, ist in Kinder, in Jugendliche, in Jugendräume, in Sozialeinrichtungen, was alles wegfällt dadurch, also auch an Mobilität, das 29-Euro-Ticket wird wieder abgeschafft, dieser museumsfreie Sonntag, teilweise Frauenhäuser haben nicht genügend Geld, auch der Kältebus, also solche Sachen, so enorm wichtige Sachen werden dann abgeschafft, weil das ist dann immer so diese Denke, naja, das sind so Add-ons, die man mal mitfördern kann, wenn genug da ist, aber es ist nicht wirklich notwendig. Und das ist eine extrem unsolidarische und unsoziale Politik. Und ich sehe das als extrem problematisch und glaube auch Berlin schießt sich damit halt auch echt ein Eigentor oder damit wird halt viel kaputt gemacht in der Stadt, was eigentlich die Stadt ausmacht und was wirklich für die Zukunft wichtig wäre zu erhalten.
Emiko, ich denke ja immer so, okay, was kann man denn tun, ne? Weil im Zeitalter von den US-Wahlen jetzt gerade, was jetzt hier auch in Deutschland politisch passiert, muss ich immer wieder gegen so ein Gefühl der Ohnmacht ankämpfen, ne? Dass ich immer wieder das Gefühl habe, Ey, egal wie weit man vorher gekommen ist, alle legen sich wieder schlafen oder gucken Netflix oder sind halt mit drei Jobs beschäftigt, weil sie so in dem Survival-Mode sind, dass sie sich nicht darum kümmern kann, was hier gerade passiert. Weißt du vielleicht von Städten oder Situationen, wo uns das schon vorgemacht wurde, wo Geld in die Stadt kam, wo die finanziellen Krisen auch da waren und wo man merkte, jetzt wird's gerade schlecht um die Stadt und wie sie es gerettet haben, zum Beispiel. Stichwort die Mieten, die zu hoch sind, die Kürzung im Kulturbudget, auch unsere Infrastruktur mit Fahrradweg und so. Gibt es Städte, wo du sagst, die hatten die gleichen Herausforderungen und haben es besser gelöst?
Also ob jetzt eine Stadt in dem Sinne so komplett gerettet wurde, weiß ich jetzt nicht. Generell Gentrifizierung, steigende Mieten und Verdrängung sind überall auf der Welt ein Problem und wurde auch, glaube ich, in anderen Städten ist es sogar noch mal ein massiveres Problem, gerade Städte, die eher so zentralistisch organisiert sind, die ein Stadtzentrum haben, wo sich alles sehr konzentriert an Kunst, Kultur, Tourismus, Ausgehen, Übernachtung etc. Das ist in Berlin glücklicherweise nicht so, weil Berlin ja sehr groß und sehr, sag ich mal, sich alles sehr verteilt. Und natürlich auch durch die Teilung, weil es einfach unterschiedliche Bezirke gab. Ich würde sagen, ein Land, wo sehr progressiv in der Stadtpolitik vorangeschritten wird, ist für mich Spanien. Da gibt es, also Spanien hat halt auch eine linke Politik. Dort gibt es ja auch so Formate von, ich weiß gar nicht mehr, in welcher Stadt es war, weil zum Beispiel da sind viele Städte extrem von Gentrifizierung betroffen, jetzt auch in Barcelona, wo viele Leute auf die Straße gehen. Ich glaube, es war in Mallorca, wo auch entschieden wurde oder wo es, weiß es gerade nicht, wie der Stand war, dass zum Beispiel Leerstand nach 2 Jahren enteignet wird. Enteignen ist immer so ein großes Wort, wovor viele hier auch immer so Panik haben. Ne? Also es gab ja auch hier den Volksentscheid Deutsche Wohnen und Co. enteignen, was ja eher sich daran richtet, Großkonzerne, die ihre Verantwortung ja auch nicht wahrnehmen und tatsächlich extreme Gewinne daraus machen, dass Menschen ihre Mieten kaum bezahlen können. Und diese Wohnungsnot immer weiter verschärfen und ja auch eine Verantwortung haben der Stadt und der Gesellschaft gegenüber und illegal hohe Mieten oft auch nehmen, dass diese Unternehmen quasi enteignet werden sollten. Also die großen Unternehmen, die mehr als 3000 Wohnungen haben. Und in Spanien gab es da halt diese Initiative nach 2 Jahren Leerstand enteignen, was sich halt auch, sag ich mal, in einem geballten Raum, wo Wohnungsnot besteht, und jemand die Verantwortung nicht wahrnimmt, den Wohnraum, den er besitzt, zu vermieten und nutzbar zu machen, sondern einfach Leerstand dort stehen lässt, um dann irgendwann später teurer zu verkaufen, dann nimmst du dann quasi diese Verantwortung nicht wahr und in dem Falle sollte auch enteignet werden. Ich weiß, das ist sehr, klingt immer für viele sehr radikal, aber ich denke mir halt auch immer, so, ich meine, in Berlin gibt es halt auch viele Leerstände. So, das hat ja auch die Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen, die sind ja auch dann viel von Tür zu Tür gegangen und haben Umfragen gemacht und quasi wollten halt Leute gewinnen für ihre Initiative und haben dabei ja auch sehr viel Leerstand ausfindig gemacht. Und das ist halt auch so eine Sache. Also Leerstand in Zeiten von so einer krassen Wohnungsnot, dagegen müsste man halt auch vorgehen. Und ich sag mal so, der Wohnungsmarkt in Berlin ist unfassbar miserabel, katastrophal, ungerecht. Auf allen Ebenen. Und tatsächlich gibt es halt auch keine Instanz, die da in irgendeiner Form kontrolliert. Das heißt, es werden illegal hohe Mieten genommen, es werden illegale Mietverträge überhaupt geschrieben mit irgendwelchen Bedingungen, mit Provisionszahlungen. Und viele davon sind natürlich auch Scams. Und dass Leute überhaupt auf so einen Scam reinfallen können, das liegt ja auch daran, dass halt so eine Not besteht und dass die Politik da nicht mehr eingreift. Auch jetzt mit den Kürzungen wurden ja auch wieder Gelder für Sozialwohnungen gestrichen. Sowas finde ich zum Beispiel, ist mir absolut schleierhaft, dass in so einem Land wie Deutschland Wohnungsnot so ein Thema ist. Und dass da nicht gegen vorgegangen wird. Ne? Also es sind wirklich mittlerweile Menschen auch mit, nicht nur mit extrem niedrigen Einkommen, sondern auch schon mit, sag ich mal, einem relativ mittelständigen Einkommen, auch von Wohnungsnot betroffen sind, ist einfach, ist ein Trauerspiel. Also.
Es ist unverzeihlich.
Ja.
Ehrlich, es ist unverzeihlich. Es ist zwar nicht ihre Aufgabe, weil das die Aufgabe der Regierung ist. Und doch frage ich mich, welche Rolle spielt das Kollektiv, so ein schönes ostdeutsches Wort, was, glaube ich, gern benutzt wird, ne? Oder Community ist auch eine Rolle, um in Berlin doch noch kleine Taschen zu retten. Was ist so deine Erfahrung? Was für Eigeninitiativen gibt es? Oder eben so ein Kollektiv oder Communities, wo man sagt, hey, Leute, steigt mal da ein. Die wollen was bewegen. Die haben die Kontakte. Die haben auch ein bisschen die Kraft und die Energie, um Dinge zu ändern, beziehungsweise sie nicht zu ändern, sie zu konservieren. Wen kennst du da so? Ich möchte das so ein bisschen als Ermutigung wahrscheinlich auch für HörerInnen so mitgeben.
Also ich finde generell ist Berlin eine Stadt, in der es extrem viele engagierte Leute gibt. Leute kämpfen sehr gerne für ihre Stadt, sind sehr aktivistisch unterwegs. Das gibt mir immer sehr viel Hoffnung. Also sowohl Teil davon zu sein, als auch einfach das mitzubekommen, sei es im Punkt Klimapolitik, sei es im Punkt Verdrängung, Proteste gegen den Weiterbau der A100, Proteste gegen hohe Mieten, Proteste gegen die Kulturkürzungen. Also Leute organisieren sich hier, kommen zusammen. Es gibt immer wieder Initiativen, Kampagnen, ganz viele lokale Initiativen, so Kiez-Initiativen, die finde ich immer super spannend. Und ich finde es zum Beispiel auch immer sehr schade, dass medial die immer sehr wenig, sag ich mal, Beachtung bekommen. Und dass oft ja die am meisten Beachtung bekommen, die halt irgendwie am lautesten schreien und meckern. Aber das halt auch so Leute, die sich, sag ich mal, in ihrem Kiez engagieren, die zum Beispiel, sag ich mal, für Obdachlose Suppenküchen organisieren oder auch als viele Geflüchtete nach Berlin gekommen sind, die Leute aufgenommen haben, die Sprachkurse angeboten haben oder diese kleinen sozialen Projekte in den Kiezen. Die finde ich immer super spannend und einfach sehr inspirierend. Dann halt natürlich auch in der Kunst- und Kulturszene, da passiert sehr, sehr viel und das inspiriert mich halt auch immer sehr, einfach ja zu sehen, wie Leute sich um ihre Communities kümmern, Formate anbieten, auch sehr viel, wirklich immer sehr günstig oder auch gratis. Das heißt, diese Motivation und dieses Engagement, das ist immer da und das kann man auch immer finden. Aber auch schon alleine sowas wie, ich sage mal, größere Formen von Genossenschaften oder Gewerkschaften oder auch Vereine, sowas wie, dass es den Berliner Mieterverein gibt oder auch die Mietergemeinschaft, das ist super wichtig, weil das ist genau das, also es ist ja auch so ein bisschen das, was wir machen mit der Clubkommission, nur halt für Clubbetriebe, dass man sich vernetzt, dass man eine Mitgliedschaft hat und einen Beitrag zahlt und damit aber einen Zugang hat zu einer rechtlichen Beratung zum Beispiel. Und das finde ich auch, zum Mieterverein gehe ich auch hin, weil natürlich als normaler Mieter, woher sollst du wissen, wie du hast ja auch Angst, dich zu wehren und weißt auch gar nicht, was deine Chancen sind. Aber alleine sowas, finde ich, lohnt sich immer, da Mitglied zu sein, lohnt sich immer, sowas zu unterstützen, weil es ja auch wieder anderen Leuten hilft und diese Solidargemeinschaften in verschiedenen Bereichen, das sind immer Interessengruppen natürlich, die zusammenkommen, das gibt es ganz viel und ja, was du meintest, auch mit dem Kollektiv, daher kommt das halt, aber so funktioniert es halt auch. Und ich denke, dass Städte dafür sehr spannend sind, weil es halt im städtischen Raum immer Communities gibt, die füreinander da sind und sich unterstützen, sei das migrantische Communities oder, sag ich mal, verschiedene Communities aus kulturellen unterschiedlichen Bereichen oder die aufgrund ihrer in dem Bereich, in dem sie arbeiten, irgendwie sich vernetzen. So eine Form von auch Gewerkschaften, von Syndikaten und so. Das ist halt, ja, wo man sich vernetzt und solidarisch füreinander da ist.
Mm-hmm. Meinst du, dass Social Media eher dazu geholfen hat, bestimmte Dinge zu verschlimmern, sage ich jetzt mal? Und wenn ja, kennst du auch oder arbeitest du auch mit Social Media in einer Art und Weise, dass man dem entgegenwirken kann? Wie siehst du die Rolle dessen?
Was meinst du mit
also von Social Media? Hilft das, um diese Kollektive und Communities aufzubauen? Oder hast du das Gefühl, dass es eher mehr auseinanderfällt? Ist es beides? Wie siehst du es aus deiner persönlichen Erfahrung in den ganzen Rollen, die du einnimmst?
Also ich sehe Social Media eigentlich eher als Tool, Community zu schaffen und sich zu vernetzen und sich gegenseitig zu informieren. Das hat natürlich immer ein bisschen damit was zu tun, wie jeder einzelne Social Media nutzt. Ich glaube, Social Media ist nicht per se gut oder schlecht. Ne? Es ist davon abhängig, wie du es nutzt. Ob du es jetzt eher für dein Entertainment nutzt, um für deine Weiterbildung oder für deine Vernetzung oder so. Manche natürlich auch in vielen toxischen Bereichen. Und es hat auch was Toxisches. Und ich weiß auch, dass Social Media in der Form gebaut ist, dass du immer weiter dort quasi aktiv bist, was auch nicht unbedingt gut für die Psyche ist. Aber generell finde ich halt, es gibt sehr viele wichtige Accounts und Communities, die dort Informationen posten und veröffentlichen, die halt wichtig sind, um überhaupt zu wissen, so was ist los in der Stadt. Man vernetzt sich, man unterstützt sich gegenseitig, man repostet voneinander irgendwie die verschiedenen Kampagnen oder die Statements. Und das ist ja schon eine Form von Sichtbarkeit, die halt in diesem anderen Rahmen stattfindet. Und ich glaube, dass Social Media in dem Sinne bei sozialen Bewegungen tatsächlich sehr stark dazu beigetragen hat, dass Menschen sich vernetzen können. Spielt vor allem auch eine große Rolle in, sag ich mal, auch in anderen Ländern, wo zum Beispiel andere Formen der Vernetzung nicht möglich sind. Also sei es, dass Menschen sich in einem öffentlichen Raum gemeinsam treffen und austauschen oder durch, wie es halt sonst früher eher war, Flugblätter, Kampagnen oder so irgendwie informieren. und dass das halt in einem anderen Rahmen stattfindet, wo du trotzdem sehr viele Menschen erreichen kannst, dass dadurch, also viele der modernen sozialen Bewegungen funktionieren dadurch. Und man sieht es ja, seien das solche Bewegungen wie Black Lives Matter, Women Life Freedom oder Hashtag MeToo, das alles hätte es ja gar nicht gegeben ohne Social Media. Das heißt, das macht ja wirklich Stories sichtbar, die dann andere Leute sehen können und auf der anderen Seite der Welt in einer ganz anderen Lebensrealität leben, aber trotzdem sich damit identifizieren können und sagen, ich bin gleichermaßen betroffen und sehen, dass andere das auch haben und diese Stories halt teilen, das ist super wichtig.
Vielleicht auch in der Tonalität, was kann die Berliner Club- und Subkultur für dieses Empowerment tun? Was können wir tun, damit Berlin nicht ein weiteres New York wird, was inzwischen so durchgestylt und gentrifiziert ist, dass überhaupt gar keine KünstlerInnen mehr dort wohnen können? Es sei denn, sie stellen im Guggenheim aus. Also wie können wir durch kulturelle Initiativen, durch eben die Clubkultur, Ungleichheit, Diskriminierung und alle Megatrends, die wir hier gerade sehen, entgegenwirken, dass man das Gefühl von eigener Selbstbestimmung auch hat und Freiheit und gleichzeitig aber auch, dass man überlebt in dieser Stadt.
Also ich denke, wir haben hier immer diese zwei Stränge von Feldern, wo wir aktiv sein können, politisch oder gesellschaftlich. Oder gesellschaftlich, wozu dann auch Kunst und Kultur für mich gehört. Politisch im Sinne von wählen gehen und zwar Parteien wählen, die sozial sind und die sich für soziale Politik einsetzen und nicht konservative, rechtskonservative oder neoliberale Politik machen. Das würde schon mal extrem helfen, um die Stadt zu retten. Dann natürlich auch politischer Protest, Petitionen unterzeichnen, also sag ich mal, alles, was man so an politischer Macht hat, auch wirklich nutzen. So, das muss ich sagen, haben wir auch ein extremes Privileg, dass wir erstmal freie Wahlen haben, dass wir diese Möglichkeit haben, dass unsere Stimmen zählen und dass auch Petitionen und politischer Protest tatsächlich auch was bewirken können. Es gibt Länder, wo das nichts bewirken kann und hier tatsächlich, sag ich mal, das kommt politisch dann auch auf die Agenda. Deswegen unterstütze ich auch so Proteste immer sehr. Und gesellschaftlich sich zu engagieren, ich meine, was kann man tun, um die Stadt zu retten, dass es kein New York wird? Ne? Deswegen meine ich also, dass New York ist halt extrem eine liberale Stadt im Sinne von der Politik. Also da gibt es einen freien Markt und da gab es keinen Schutz von, also keinen Mieterschutz und keinen Schutz von Kulturräumen, sondern es wurde alles sehr dem freien Markt überlassen. Und das spitzt sich natürlich gerade hier extrem zu. Das heißt, soziale Verantwortung übernehmen und auch selber dort, wo man kann. Weil ich denke, auch in Berlin gibt es sehr viele Leute, die sehr privilegiert sind. Also die sich dessen vielleicht nicht unbedingt immer bewusst sind, aber die eigentlich in einem Bereich leben und arbeiten, in dem sie ein großes Privileg haben, sehr gut wirtschaften können, stabil sind, Zugänge haben zu Räumen, eine Stimme haben, sich positionieren zu können. Und da zum Beispiel so ganz einfache solidarische Tools wie Power-Sharing, andere Leute mit reinnehmen, sprechen lassen, ihnen eine Bühne geben, also auch Leute mit reinnehmen, die nicht so privilegiert sind, die marginalisiert sind, und solidarische Räume zu schaffen, sag ich mal. Das kann eigentlich jeder irgendwie tun. Dafür muss man aber natürlich auch ein gewisses Bewusstsein haben. Aber in Berlin funktionieren sehr viele Dinge sehr gut, ne? Und wir haben auch immer noch, so klar, ich meckere jetzt auch gerade viel und ich finde, es ist auch wichtig. Aber natürlich, wenn man das so ein bisschen runterschraubt, sieht man auch, ne, wir haben sehr viel Zugang zu Bildung, wir haben Zugang zu Mobilität, wir haben Zugang zu auch, es gibt eben auch immer noch Förderungen natürlich in vielen Bereichen. Und da denke ich auch, diese Verantwortung so zu übernehmen und halt dann auch nicht so, weil viele, denen es ja tatsächlich auch sehr gut geht, meckern dann irgendwie. Und wo ich auch so denke, so, ey, es gibt echt viele Möglichkeiten, wo man was tun kann. Das ist natürlich auch eine Entscheidung, aber sich zum Beispiel auch damit auseinanderzusetzen, wie geht es denn anderen Leuten in der Gesellschaft? Alleine, wie groß die Ungleichheit halt auch in Deutschland ist zwischen, sag ich mal, Menschen, die hierher kommen, die keinen deutschen Pass haben, die nicht mitentscheiden dürfen, die auch nicht wählen dürfen. Das finde ich ist ein sehr großer Punkt, weil man wundert sich dann, warum immer mehr Leute auch rechts- und rechtskonservativ wählen. Es dürfen halt auch viele Leute aus dem Ausland, die hier sind, hier ihr Leben lang schon sind oder hier seit, ja, und selbst ja auch nur auch aus dem EU-Ausland, hier vielleicht seit 10, 15 Jahren leben, dürfen halt nicht mitentscheiden. Sie leben hier, sie zahlen Miete, sie zahlen Steuern, aber dürfen nicht mitentscheiden. Das heißt, ein ganz großer Teil der Gesellschaft ist politisch ja gar nicht gesehen, weil es sind keine Wähler. Sie sind damit ja auch gar nicht Zielgruppe, sag ich mal. Und das sind Leute aus dem Ausland. So, das heißt, ausländische oder migrantische Perspektiven werden ja politisch gar nicht mit betrachtet. Und das ist ein riesengroßes Problem an Ungleichheit. Und das ist auch eine Form von, finde ich, strukturellem Rassismus, der halt einfach sehr etabliert ist, dem aber den ganz viele Leute gar nicht sehen und das gar nicht wahrnehmen. Deswegen denke ich halt, die Leute, die privilegiert sind und die Möglichkeiten haben, müssen halt auch diese Verantwortung übernehmen, sag ich mal, dort Leute zu unterstützen und auch zu empowern, weil wir tun ja der ganzen Stadt damit was Gutes und der ganzen Gesellschaft, wenn wir uns für Gleichheit einsetzen.
Also so ein bisschen, ich glaube, oft ist den Leuten der Zugang bewusst, aber sie haben Berührungsängste. Sie sind schüchtern. Die Deutschen sind ja auch dafür bekannt, dass sie erstmal jetzt nicht die extrovertiertesten, offenherzigsten sind. Und ich glaube, manchmal sind sie so ein bisschen zu schüchtern oder zu eingeschüchtert von dem, diesen Neuen. Ne? Einfach mal so eine Meetup-Gruppe oder so eine Initiative, so ein Kollektiv beitreten. Da merke ich oft so ein Zögern und eine gewisse Neugierde, aber so ein, nee, doch nicht. Also ist das unser Aufruf, diese Schwellenangst zu überwinden und sich doch mal umzuhorchen, was man so alles teilen und tun kann. Emiko, wir kommen zu meinem Lieblingsteil, nämlich der Blitzrunde, wo du möglichst in 1 bis 3 Wörtern antwortest auf die kurzen Fragen, die ich dir stelle.
Ich versuch's.
Okay, also die erste Frage ist, meine beste Beziehung habe ich zu?
Zu meiner Kunst.
Meine längste Beziehung habe ich zu?
Zu meiner Mama.
Als Ur-Berlinerin weiß ich, dass
Solidarität sehr wichtig ist.
Das Beste an Berlin ist?
Die Kunstszene.
Mein liebstes Fahrgeschäft auf dem Jahrmarkt ist?
Fahrgeschäft?
Ja, also magst du gerne. Ich bin ja eher so Achterbahn und alles, was höher, schneller weitergeht. Was ist deins?
Oh Gott, nee, ich mag sowas gar nicht. Ich habe da voll Angst vor. Ich weiß nicht, auf dem Jahrmarkt mag ich es gar
nicht. Ich hatte auch schon eine, die meint, ich halte deine Jacke und sitze auf der Bank.
Ich glaube, das macht ja auch da. Ich hole mir irgendwie Süßigkeiten oder so.
Den Paradiesapfel, genau. Okay, zum Schluss, Emiko. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Sag uns doch noch kurz, wo wir dich finden, wo wir deinen Tanz zum Beispiel auch bewundern dürfen. Wie kommen wir am besten in Kontakt mit dir?
Also jetzt mit meinen Touren und mit meinen Events, die ich mache, ist über Berlin Sub Stories natürlich. Dann über die Clubkommission ansonsten. Ansonsten habe ich meine Website emiko-morgen.de, wo ich eher so meine Tanz und Schauspiel und Darstellerin Sachen mache. Also mein Leben ist ja sehr dreigeteilt, so in Kunst, Aktivismus und Business. So drei genau Felder, die ich mache. Und ansonsten tanze ich immer in unregelmäßigen Abständen, muss ich sagen, in einem kleinen Kabarett in Schönebeck, in der Nachtrevue.
Bis dahin erstmal, Emiko, ich hätte wahrscheinlich noch 3 Folgen mit dir machen können, weil du so viel weißt. Ich danke dir, dass du unsere Stadt so rettest und dich so für sie einsetzt und freue mich, dass du dabei warst. Bis bald.